Wir haben letztes Mal ziemlich intensiv uns mit dem Herzen des Menschen beschäftigt. Und das ist eigentlich ein recht breites Thema. Da steckt vieles drin und ich möchte es jedem einfach empfehlen, darüber nachzudenken, was da gemeint ist, in der Bibel zum Forschen, was die Bibel dazu sagt. Und heute geht es trotzdem nochmal weiter mit dem Thema. Denn es gibt eine Stelle in der Bibel, wo es heißt, dass das Herz durch Gnade befestigt ist. Und das ist das Thema, ein durch Gnade befestigtes Herz. Wir wissen, es gibt verschiedene Ebenen im Herzen eines Menschen, Ebenen oder Tiefen, offensichtliche Dinge, versteckte Dinge. Aber das Wichtigste ist einfach das Grund, die Grundhaltung, die Basis im Herzen, die Gesinnung des Herzens, wo der Charakter ist, wo die Motive des Lebens, die Motive des Herzens eingraviert sind, wo das einfach verwurzelt ist. Und all das, genau diese Ebene ist das Fundament für alle anderen Dinge. Wenn dieses Fundament richtig ist, wenn das passt, dann muss sich das andere zwangsläufig dementsprechend verhalten und anpassen. Wenn auch von außen her andere Einflüsse da sind, die möchte ich nicht wegleugnen, aber wenn dieses Fundament, diese Grundhaltung stimmt, dann ist alles andere halb so wild. Und darum sagt uns die Bibel, mehr als alles andere, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. In einer anderen Übersetzung heißt es, mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Ja, es ist Leben hineingekommen in unser Herzen, durch den Geist, durch die Wiedergeburt. Da ist Leben, da ist eine Quelle, eine nie versiegende Quelle. Einfach Gott selbst, der Geist Gottes, wohnt da drin. Und darum ist es so wichtig, denn er will das Herz nicht mit was anderem teilen, er will es voll und ganz haben und regieren drin, sozusagen, wie es in meinem Lied heißt, da drin seinen Thron aufrichten. Und ein Thron bedeutet immer, da wird regiert, da wird geherrscht, da wird es einfach gelenkt. Von einem Thron geht Autorität aus. Man soll sich vielleicht einmal die Frage stellen, was bewahre ich eigentlich oder was beschütze, behüte ich am meisten? Dann kann man mal in die Relation setzen, wie stark bewahre ich eigentlich mein Herz? Oder wenn es darauf ankommt, auf was passe ich jetzt am besten auf? Auf mich selber, auf meine Kinder, auf meine Familie oder auf mein Auto oder auf mein Fernseher oder ist so egal. Auf was passe ich eigentlich am meisten auf? Oder wem gibt man die meiste Aufmerksamkeit? Gibt man seinem Herzen die Aufmerksamkeit oder eben so vielen anderen Dingen? Was ist mir am wertvollsten? Wenn Jesus sagt, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Das, was du liebst, das, was du beschützt und bewahrst, ist das, was du liebst und das ist dein Schatz und dort ist dein Herz letztendlich, dort hängt es hin. Und wenn du entdeckst, dass da irgendwas ist, was nicht so ganz richtig ist, dann komm bitte nicht unter irgendeine Verdammnis oder irgendwie, ach, ich bin ja so schlecht und mein Herz ist so ganz anders und eigentlich... Ja, es gibt ja viele Dinge, das ist ja in Ordnung, dass man sie haben darf und dass man sie auch lieben darf, aber es soll eben letztendlich nicht der erste Platz sein. Und Gott kennt uns und er verdammt uns nicht, sondern er liebt uns und er erzieht uns und er verändert uns. Und da, wo wir passen und wo wir schon verändert sind, da sollen wir uns einfach freuen drüber. Und wo es noch nicht passt, da freuen wir uns auch über das, dass er uns da verändert. Dass wir uns nicht dauernd selber, oh, ich muss ja noch dieses und hier passe ich noch nicht und dort. Und der schreibt das so und der spricht so. Und der ist ja ganz der Beste und ich überhaupt nicht. Diese Gedanken müssen wir streichen, weil er individuell mit uns umgeht und weil er uns kennt und weil er uns trotzdem liebt. Gut, aber auf unser Herz soll man einfach aufpassen, denn es geht oft mal schnell, dass sich das Herz auf irgendwas anderes einlässt, wegziehen lässt vom Wichtigsten und dass einfach falsche Dinge hinein hineinzukommen oder versuchen hineinzukommen. Solange es nicht in diese Grundebene hineinkommt, ist es noch halb so wild. Aber dort, wo das Fundament ist, wo die Basis ist, dort muss die Wahrheit, dort muss das Wort, dort muss der Geist fest und ganz verwurzelt sein, muss der Charakter Gottes verwurzelt sein, dann wird alles andere, was mal kurz aufblitzt, verschwinden und kann sich einfach nicht festhalten, weil es sich nicht verwurzeln kann. Also, wer dein Herz hat, der hat dich, haben wir letztes Mal gesagt. Und dem du dein Herz gibst, dem glaubst du, dem vertraust du, dem gehst du nach. Ob du willst oder nicht. Das geht eigentlich ganz automatisch, das geht schleichend. Darum sagt auch Jesus, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Schriftgelehrten. Viele Leute laufen Religionen hinterher, was letztendlich nichts anderes ist. Es ist Heuchelei, es wird nach außen was vorgegaukelt, was innerlich im Herzen überhaupt nicht dementsprechend ist. Und es geht oft schleichend und eigentlich relativ schnell. Also auf dem Gebiet sowieso höchste Aufmerksamkeit, Wachsamkeit, denn da geht es ganz schnell in die falsche Richtung. Und die große Schlacht ist der Kampf um dein Herz. Wenn der Geist Gottes es geschafft hat, dein Herz voll und ganz zu erreichen, diese Schlacht total zu gewinnen, dann gehst du tatsächlich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Dann wird es keine Situation mehr geben in deinem Leben, die dich aus der Fassung bringt, die dich umwirft oder K.O. macht oder depressiv macht oder sonstige Niederlagen. Es wird es nicht mehr geben. Weil dann wird diese Herrlichkeit fließen, dann lebst du letztendlich fast so, wie Jesus lebte. In seinem Herzen war mit Sicherheit nicht ein Funken von ein Sauerteig oder von Lüge oder von Teufel oder sonst was. Na, Jesus hat einmal gesagt, er hat nichts in mir. Ja, der Teufel hat in ihm nichts. Und umso mehr unser Herz von Gott, vom Heiligen Geist, von Jesus erfüllt ist und ergriffen ist und regiert wird, umso mehr ist es einfach richtig. Ja, darum pass auf, was in dich hineingesät wird, dann wird auch das, was aus dir herauskommt, richtig sein. Und komm ja nicht unter eine Verdammnis. Ja, ich komme da schon noch mehr drauf, weil das mit der Verdammnis das Hauptproblem ist. Und wisse, Gottes Gnade ist immer, immer größer. Darum gibt es Gnade. Und diese Gnade hört niemals auf, sagt uns die Bibel. Und in unseren Herzen sollen Festungen der Wahrheit aufgerichtet werden. Nicht die Festungen der Lüge und des Irrtums, sondern die Festungen der Wahrheit, der Liebe und der Gnade, die Festungen des Wortes sollen aufgerichtet werden, um wirklich fest zu werden. Darum heißt es, ein befestigtes Herz. Und da meine ich jetzt nicht ein starres Herz, das sich überhaupt nicht mehr lenken lässt, sondern befestigt, dass es feststeht, auch wenn der Sturm rundherum geht, wird es nicht aus der Rolle fallen, wird nicht durcheinander geraten, sondern wissen, was die Wahrheit ist, wird wissen, was zu tun ist und wird auch wissen, was zu lassen ist. Denn so ein Herz ist ein Herz mit Glauben. Und Jesus sagt da, dass wir im Herzen glauben sollen, nicht bloß im Kopf. Und es geht eben nur über diese Schiene. Vom ganzen Herzen zu glauben. Und die Grundlage dieser ganzen Sache ist, und ich sage es immer wieder, diese Wiedergeburt des Geistes, der ein Teil von unserem Herzen ist. Der geistliche Teil. Er wird durch die Wiedergeburt erneuert, er wird erleuchtet. Gottes Natur kommt hinein, Gottes Wesen, Gottes Gnade und Liebe kommt hinein und von dort aus soll das ganze Herz erleuchtet werden, durchdrungen werden mit Gottes Geist. Nicht das Herz wird wiedergeboren, sondern der Geist wird wiedergeboren, dass wir das nicht verwechseln. Und es geschieht einfach, so wie alles bei Gott geschieht, durch das Hören der Wahrheit und des Glaubens und daraufhin zu handeln. Und so geht es in allen Bereichen. Und auch hier, wenn du hörst, dass Gott es ist, der dein Herz ergreifen will, es verändern will, dann hörst du das Wort, dann glaube es, sprich es oder bitte auch darum, erlaube es ihm, er wird es tun, du selber kannst es nicht tun. Ja, so stark du dich bemühst, du kannst es nicht. Du wirst zwar mal zeitlang vielleicht ein Stück schaffen, aber du wirst immer wieder Schiffbruch erleiden, denn es funktioniert eben nicht von außen. Es funktioniert nicht durch Disziplin und ich möchte ja, sondern es geht von innen heraus. Das Ziel der ganzen Sache eben ist, dass unser Herz durch Gnade, und da gehört Wahrheit, Glaube, Hoffnung, Liebe, all diese Dinge dazu, dass dieses Herz von den Dingen gefestigt wird. Richtig durchdrungen, unerschütterlich ist vielleicht ein guter Ausdruck. Selbst wenn es rundherum schüttert, dann ist unser Herz unerschütterlich, unerschrocken, es steht fest und es spricht durch den Mund. Wie Jesus sagt, mit dem Herzen wird geglaubt, mit dem Mund wird gesprochen, spricht zum Berg, er wird sich hinwegheben. Ja, es ist meistens nicht der Berg unser Problem, aber andere Dinge. Also warum soll man dann zum Berg sprechen? Dann sprechen wir eben zu denen Dingen, die das Problem sind. Glaube, das geschieht, was du sagst, mit deinem Herzen. Dann funktioniert es. Hundertprozentig. Wenn es nicht, wäre Jesus ein Lügner. Jetzt kommt diese Stelle von diesem befestigten Herz. Ich lese es mal vor. Hebräer 13, 9. Lasst euch nicht fortreißen durch verschiedenartige und fremde Lehren. Denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade gefestigt wird, nicht durch Speisen von denen, die keinen Nutzen hatten, die danach wandelten. Ja, nicht fortreißen lassen durch verschiedenartige und fremde Lehren. Denn es gibt ja so viel Irrlehrer, fremde, verschiedenartige Lehren. Du brauchst bloß die Medien nehmen, du brauchst bloß die verschiedensten Religionen nehmen und die ganze Esoterik und die ganzen Meinungen und Philosophen und was weiß ich was alles. Es sind lauter verschiedenartige und fremde Lehren. Mit dem Ziel, dich und mich fortzureißen. Wenn aber unser Herz durch die Gnade Gottes gefestigt ist, wird es sagen, nein, danke. Nicht mit mir. Kein Bedarf. Return to sender. Und du freust dich weiterhin an der Gnade unseres Herrn. Und auch nicht durch Speisen und sonstige gesetzliche Vorschriften. Ja, am Freitag darf man kein Fleisch essen. Wer sagt das? In der Bibel steht es jedenfalls nicht. Auch nicht vom Karfreitag und auch nicht vom Aschermittwoch steht es drin, sondern wir sollen die Speisen mit Danksagung und Gebet heiligen und genießen. Dazu ist ja das geschaffen worden, damit der Mensch was zum Speisen hat. Darum wächst was, darum gibt es verschiedene Tiere. Ganz normal hat Gott sich so ausgedacht, eine wunderbare Sache, und so soll es auch sein. Ich habe mal gehört, dass manche reich geworden sind mit einer Fischzucht, als am Karfreitag und am Aschermittwoch nur Fisch essen zu essen war. Ne? Geschäftsidee. Okay, also unser Herz soll befestigt werden durch Gnade. Und schauen wir uns immer das Gegenstück ein bisschen an. Gegenstück von Gnade ist letztendlich Verdammnis ums Gesetz. Und durchs Gesetz kommt er. Die Sünde und damit auch gleich die Verdammnis. Du hast dieses nicht und jenes. Und das ist genau das Gegenteil von Gnade. Dass wir das ein bisschen erkennen, was Gott meint mit dieser Gnade. Es gibt einfach keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und somit soll man da drin fest werden. Es ist schon mal seine Gnade, dass es überhaupt möglich ist, aber die Gnade selbst an sich in uns, dass wir uns nicht selber verdammen, ist eine ganz wichtige Sache. Gnade hängt mit Wahrheit zusammen. Und das Gegenteil von Wahrheit ist natürlich Lüge und Irrtum und Irrlehre. Das soll nicht unser Herz regieren. Darum ist wichtig, manchmal ist es so, dass man Lügen glaubt, ohne zu wissen, dass das Lügen sind. Das ist dann ein Problem. Darum gibt es die Bibel und darum gibt es Bücher und darum gibt es Lehren, damit wir erkennen, was ist denn eigentlich nun die Wahrheit, die ich glauben soll. Damit ich nicht einer Lüge glaube und einer Irrlehre glaube und eigentlich im Finstern tappe und merke es nicht. Gnade, Wahrheit, Gerechtigkeit. Gerechtigkeit in unserem Herzen. Das Gegenteil von der Gerechtigkeit ist Sünde. Denke ich, das wollen wir mal so sehen. Entweder du bist ein Gerechter oder du bist ein Sünder. Gerechtigkeit im Herzen zu tragen, hundertprozentig zu wissen, ich bin aus Gnade gerechtfertigt, stehe nicht mehr in der Stellung eines Sünders, ich habe die Freiheit in Christus Jesus, ich kann zu ihm kommen, weil er mich hört, weil ich gerecht bin, und nicht so zu kommen wie ein Sünder, ich habe aber dieses falsch gemacht und hier habe ich und wie der Wurm auf Stelzen unterm Teppich, aus Angst, der könnte jetzt dort mich strafen und könnte da drauf treten. Gott hat ja Interesse, uns zu gewinnen, Gemeinschaft mit uns zu haben. Die Bibel sagt, dass er sich dann auch sehnt, mit uns Gemeinschaft zu haben. Und wenn wir dann daran kommen, oh bitte, tu mir nichts, ist so irgendwo komisch. Wenn unsere Kinder immer so kommen würden zu uns, müssen wir uns schon fragen, was haben wir eigentlich falsch gemacht? Die kommen einfach und wollen was und freuen sich, wenn sie was bekommen. Gnade, Wahrheit, Gerechtigkeit, Glaube. Glaube befestigt unser Herz. Und zwar ungemein. Es geht nichts ohne Glauben. Und das Gegenstück vom Glauben ist Zweifel und Angst. Zweifel und Angst wollen den Glauben zerstören. Der Geist Gottes in uns oder das Wort Gottes in uns will den Glauben aber aufbauen, unser ganzes Herz mit Glauben durchdringen. Vielleicht auch so wie eine Art Sauerteig, aber heute ein guter Sauerteig, das da durcharbeitet, bis unser Herz durch und durch glaubt, was Gott sagt, glaubt, was du sagst, spricht und handelt und ohne zu zweifeln. Auch dann nicht, wenn der Zweifler kommt. Weil meistens ist es ja so, wenn du im Glauben anfängst, am nächsten Tag steht der Zweifler vor der Tür und klopft da an und will da sofort diesen Glauben irgendwie wieder abwürgen. Ist aber unser Herz voll mit diesem Glauben, mit dieser Gerechtigkeit? Sehr wichtig, weil meistens fällt ihm ja dann gleich was ein, was du vielleicht irgendwann irgendwo falsch gemacht haben könntest. Ja, und weil du das und das, dann wird dein Gebet ja sowieso nicht erhört. Und schon ist der Zweifel wieder drin. Und stimmt hinten vor nicht. Weil dann wär's schon wieder nicht mehr Gnade. Unfreiheit. Wir haben ja letztes Mal was gehört von der Hoffnung. Und das ist genauso ein wichtiger Punkt. Nicht nur der Glaube. Denn Hoffnung ermutigt. Hoffnung ist eigentlich Ermutigung. Nicht ein vielleicht, hoffen wir es vielleicht, sondern ganz gewiss wird es so, sagt meine Hoffnung. Und das Gegenteil ist Hoffnungslosigkeit oder eben Frust. Ganz einfach frustriert, weil es ja sowieso nicht wird letztendlich. Für was machen wir es denn eigentlich? Ne? Sagt der Frust, sagt Hoffnungslosigkeit. Und die Hoffnung sagt, doch, es wird ganz gewiss, weil Gott es sagt. Und dann noch der letzte Punkt. Es gibt vielleicht noch mehr Punkte, das sind die Punkte, die mir eingefallen sind. Das ist die Liebe, die unser Herz erfüllen soll. Die Bibel spricht davon, dass die Liebe Gottes unser Herz erfüllen soll. Und hier ist der Gegenspieler der Hass und die Bosheit. Wollen wir überhaupt nicht haben, das gehört uns nicht, ist nicht unser Teil. Denn Gott ist Liebe und wir sind aus Gott und damit befähigt zu lieben. Aber eben nicht so, oh, ich muss aber jetzt lieben. Du schaffst es wieder nicht. Kommen wir später nochmal drauf. Wenn aber die Liebe da ist, dann liebst du ganz automatisch, dann brauchst du dich nicht dazu zwingen. Weil dann Hass und Bosheit keinen Platz findet. Ja, wenn diese Gnade Gottes und seine Liebe und all diese Dinge in unserem Herzen fest verwurzelt, verankert sind und es beständig gemacht hat, dann geht es mehr oder weniger automatisch von innen heraus, weil das einfach deine Natur ist, weil du das einfach so willst. Dann musst du dich nicht dazu zwingen. Darum sagt uns der Herr, dass er das Wollen und das Vollbringen schenkt. Da wird es viel einfacher. Die Religion sagt immer, du musst aber hier und du musst dieses noch. Und dann liest du 1. Korinther 13, wie die Liebe ist, und dann denkst du, oh je, und so soll ich sein, das schaffe ich ja nie. Stimmt genau, schaffst du auch nicht. Nur über diese Schiene. Weil dann bist du einfach so. Und wenn du so bist, dann handelst, dann lebst du so. Wenn du nicht so bist und du möchtest immer bloß dahingehend trainieren, verlorener Posten. Gerade so wie einer, der nicht singen mag, der singt einfach nicht. Und der andere, der könnte immer singen, weil er das einfach drin hat, dass er gern singt. Und dann singt er. Und der andere singt nicht und dann müsste er sich da zwingen, irgendwie zu singen. Und das hört sich dann toll an. Ne? Das sind dann die schönsten Lieder. So soll unser Herz sein, es soll nicht hart sein und unbelehrbar, religiös, sondern einfach offen. Es soll treu und liebend sein und das wirkt der Heilige Geist in uns. Das Hauptproblem, vor allem eben der Christen, ist eben diese Grundhaltung der Verdammnis, das viele noch nicht losgebracht haben. Obwohl eigentlich durch die Wiedergeburt die Wurzel oder der Zahn der Sache gezogen ist. Und trotzdem stecken so viele Christen in Ängsten. Und wenn man es immer zurückverfolgt, kommt Verdammnis hervor. Letztendlich ist immer ein Stück Verdammnis von diesem Gott, den man jetzt eigentlich nicht einmal so genau kennt. Denn wenn wir diesen Vatergott genau kennen würden, so wie Jesus ihn kannte, in seiner Liebe, in seiner Freundlichkeit, dann hätte die Verdammnis keinen Platz mehr. Dann wäre Gnade voll und ganz in unserem Herzen verankert. Und das ist das Hauptproblem, das ist das Grundübel. Sündenbewusstsein ist das, oder Schuldgefühle. Irgendwo doch meinen, von Gott nicht geliebt zu sein, so richtig abgelehnt zu sein. Irgendwo gefalle ich ihm ja vielleicht ja doch nicht. Oder ich genüge nicht so, wie ich bin. Das sind alles diese Facetten von dieser komischen Verdammnis, die wir nicht brauchen. Weil Jesus hat ja schließlich bezahlt. Nicht bloß 50%, nicht 70% und auch nicht bloß 99%, sondern 100% hat er eben bezahlt. Er hat keine halben Sachen gemacht. Da geht es manchen Atheisten besser als den religiösen Christen. Die haben zumindest nicht dauernd dieses Verdammnisding hinten dran, diesen strafenden Gott im Hinterstübel. Und wie soll man den umbringen? Den brauchen wir nicht, den strafenden Gott. Der ist für uns nicht. Unser Gott ist unser Vater. Der Gott der Liebe und der Gott der Gnade. Ja. Und oft taucht es dann erst auf, wenn man wirklich was schief läuft. Wenn was nicht so gut läuft, dann geht's los. Warum ist jetzt das passiert? Warum, vielleicht habe ich hier, vielleicht, das habe ich ja tatsächlich falsch. Und. Und so spielt sich das wieder hoch. Und dann haben wir das Problem mit der komischen Verdammnis wieder. Sündenbewusstsein. Und diese Wurzel muss unser Herz verlassen. Von Anfang an muss das passieren. Selbst wenn du was falsch machst. Du wirst immer mal irgendeinen Fehler machen. Vielleicht einen groben und vielleicht einen weniger groben. Vielleicht einen Fehler, der gleich gesehen wird. Vielleicht einen Fehler, den nicht gleich jeder sieht. Unterm Strich ist aber das Gleiche. Warum sollst du da und unter einer Verdammnis, unter einem Schuldgefühl sein? Ja, und wenn du wirklich eine Sünde getan hast, warum bittest du nicht einfach um Vergebung? Das Angebot steht. Ja, das ist jetzt nicht eine billige Gnade, die ich da lehre. Er betet es einfach an, weil er will, dass nichts zwischen dir und deinem Vater steht. Er betet uns ja das an, dass sein Blut, das Blut Jesu, uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Denn wenn das nicht passiert, dann haben wir was? Ein schlechtes Gewissen. Das ist Verdammnis, ist eigentlich nichts anderes, als ein schlechtes Gewissen zu haben. Und die Bibel spricht vom Gewissen. Und es ist ein Teil unseres Herzens. Und wenn das eine Grundhaltung ist, ein schlechtes Gewissen, egal, ob du was gut oder schlecht gemacht hast, dann hast du ein Problem. Ja? Manche haben ja sogar ein schlechtes Gewissen, weil sie was gut gemacht haben. Soll es auch geben. Das ist eine Dummheit. Muss man ja nicht. Man soll sich ja darüber freuen, wenn was gut gegangen ist. Ja? Der Paulus schreibt im 1. Timotheus 1,5, das Endziel der Weisung, also der Lehre, aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Ein reines Herz, ein gutes Gewissen, nicht ein schlechtes Gewissen, das uns plagt, nicht ein Verdammnis, sondern ein reines Herz. Das Blut Jesu ist es, das unser Herz verändert, das es reinigt. Hebräer 9,14, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Also ist das Blut Jesu dafür da, uns zur Vergebung zu geben und das Gewissen, das Herz zu reinigen von der Schuld, von dem Schuldgefühl, von der Verdammnis, von all diesem komischen Zeug. Ja. Der Hebräer-Schreiber führt es noch weiter aus und sagt, lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen und voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Die Herzen besprengt, also bezieht er sich ein bisschen auf die Prozedur im Alten Testament, wo alles mit Blut besprengt wurde. War sowieso, kann man sich nicht vorstellen, wie das da abgegangen ist, wenn der mit seinem Blut alles, ja, wird schon so gewesen sein. Gut, dass wir es nicht mehr so brauchen, wir können dieses im Glauben nehmen, das Blut Jesu Christi besprengt unsere Herzen, es reinigt dauernd unsere Herzen, wenn wir das annehmen, wenn wir im Glauben dabei bleiben. Ja. Und selbst der Petrus schreibt einmal vom guten Gewissen im Blick hin auf die Taufe, ich lese es auch nochmal vor, 1. Petrus 3,21, das Gegenbild dazu errettet jetzt auch euch. Das ist die Taufe, nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Wenn wir uns taufen lassen, ist es eine Bitte an Gott, unseren Herz zu reinigen von diesen Schuldgefühlen, von dieser Verdammnis, von dem schlechten Gewissen. Die Bitte um ein gutes Gewissen, um mit Freimütigkeit hinzutreten vor Gott. Ja. Es ist für die, die in Christus Jesus keine Verdammnis, schreibt der Paulus im Römerbrief. Und es ist sehr wichtig, und ich komme jetzt einmal drauf, warum das so wichtig ist. Denn wenn dein Herz dich dauernd verdammt und anklagt, dich selber letztendlich, weil wenn sonst hast du nicht Freimütigkeit, im Gebet zu Gott zu kommen. Der Johannes schreibt in seinem Brief die ganze Sache sehr deutlich. 1. Johannes 1,7 bis 10. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. So, das war jetzt leider nicht der Vers, den ich wollte. Da bin ich jetzt ein bisschen zu schnell gewesen. Aber das ist nochmal ein Blick dahin, dass einfach, wenn wir unsere Sünden bekennen, er uns in dem Moment vergibt. Wir müssen das natürlich glauben, weil manchmal ist es so, dass das schlechte Gewissen weiterhin plärrt. Du hast schon Vergebung empfangen und trotzdem irgendwo dazu war noch bohren. Dann glaube es einfach. Nimm dieses Blut als bare Münze ich habe ernsthaft und es ist mir vergeben. Das Blut Jesu ist ja bereits für mich vergossen. Für jede Art von Sünde, für jeden Fehler, den ich gemacht habe. Dann brauche ich nicht ein schlechtes Gewissen haben und brauche nicht unter Verdammnis sein. Es ist einfach vorbei. Wir gehören nicht zu denen, die in der Stellung eines Sünders sind, weil Jesus für uns zur Sünde gemacht wurde. Jetzt kommt dieser Vers. Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. 1. Johannes 3, 21 und 22. Wenn das Herz uns nicht verurteilt, wenn wir nicht Verdammnis, Schuldgefühle mit uns rumschleppen, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Dann können wir hintreten, so wie du bist. Du kannst hinkommen, weil durch das Blut Jesu du in dieser Gnadenstellung bist und du kannst bitten. Und er sagt, und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm. Doch wunderbar. Die Verdammnis ist nämlich der allergrößte Feind des Glaubens. Ja, wenn diese blöde Verdammnis Raum hat, zerstört es den Glauben. Es zerstört deine Freimütigkeit hinzutreten, ihn zu bitten für diese Dinge, die du brauchst, oder wenn du in der Fürbitte für jemand anderen bittest. Das stört einfach das Verhältnis zwischen Gott und dir. Weil eigentlich sagt es ja, das, was Jesus getan hat, hat noch nicht ganz ausgereicht. Ich habe noch irgendwo ist noch Schuld oder was weiß ich was. Das muss einfach restlos raus aus unseren Herzen. Und darum bitte Gott einfach darum, dass er es tut. Nimm dieses Blut Jesu im Glauben in Anspruch. Dazu ist es ja da. Ja. Die Verdammnis findet immer einen Grund, warum dein Gebet nicht erhört werden könnte. Ja. Weil Gott tut nichts, weil ich habe ja, er liebt mich nicht, weil ich so und so. Das sind letztendlich die Blüten von Verdammnis. Macht den Glauben letztendlich total kaputt. Das müssen wir aus unserem Herzen wirklich verbannen. Und wir haben die Möglichkeit dazu. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt da stehen, ja, das ist jetzt leider so, jetzt können wir nichts ändern. Wir können es sowieso ändern, weil er es tut. Und weil das Blut bereits vergossen wurde zu unserer Gerechtigkeit. Ja, und dann geht es weg und dann bist du in deinem Herzen erweckt. Dann hast du Freimütigkeit und du wirst nicht zweifeln, was du bittest. Du weißt einfach in deinem Herzen, dass es dir gegeben wird. Weil das andere Zeug weg ist. Und eben ist es so wichtig, weil unser Herz ist die Schnittstelle zwischen dem Himmel und der Erde, zwischen Gott und den Menschen. Dort läuft es ab. Dein Geist ist mit Gottes Geist in Verbindung, mit dem Geist Gottes erfüllt. Und dort läuft es ab. Und wenn dort die Blockade weg ist, dann wird es einfacher. Denn mit dem Herzen wird geglaubt und gebetet und auch die Verheißung empfangen. Wenn du die Verheißung nur aus Buchstaben empfangen hast, aber du hast es nicht im Herzen empfangen, wird es dir nichts nützen. Wenn du es als Buchstaben kriegst, aber es kann hinein in dein Herz, weil es offen ist, weil da Raum ist dafür, dann hast du es im Herzen empfangen und niemand kann es dir rauben. Du lässt es dir auch nicht mehr rauben, du weißt, dass du es bekommen hast und dann wird es dir auch werden. Alles andere ist bloß ein Versuch zu glauben. Und die Freimütigkeit sagt einfach, ich kann jederzeit zu ihm kommen. Es gibt nichts, was er mir vorwirft. Ich kann ihn einfach bitten, er wird mir geben, er ist mein Freund, er ist mein Vater, er ist mein allmächtiger Gott und er liebt mich. Das sagt Freimütigkeit. Und die Verdammnis sagt, das tut er nicht und hier tut es nicht, weil ich und so. Tote Religion letztendlich. Drum bleib in der Gnade Christi fest. Auch dann, wenn der Verkläger der Brüder, wie er in Offenbarung 12,10 genannt wird, rundherum brüllt und dich anbrüllt und dir Dinge vorhält, bleib in dieser Gnade Christi fest. Der Verkläger ist eigentlich der Verdammnis zu haben hat, der verspielt hat, dessen Zukunft schon aufgeschrieben ist und die schaut nicht gut aus. Unsere Zukunft ist auch aufgeschrieben, die schaut sehr gut aus. Es gibt keine bessere. Wenn es uns hier auf der Erde gut geht, ist es wunderbar, aber es ist kein Vergleich zu dem, wie gut es uns gehen wird, wenn wir beim Herrn sind. Ich glaube, dass wir uns gar nicht mehr stark an das hier auf der Erde erinnern oder dass uns das gar nicht mehr so sehr interessieren wird, wie manche meinen, da schauen wir uns dann so eine Art Video an, wie das alles war und so. Ich glaube, dass der Vergleich, der Unterschied so groß ist, dass uns das einmal nicht mehr interessieren wird, weil die Herrlichkeit unseres Herrn so gigantisch groß und mächtig ist. Was wollen wir dann noch mit dem hier? Da erscheint das Gute hier überhaupt nicht mehr als gut. So lassen wir unsere Herzen einfach von ihm befestigen, in den guten Dingen, die wir vorher schon genannt haben. Und dann wird unser Herz Früchte bringen. Es wird diszipliniert sein, es wird Ausdauer haben, es wird auch konsequent sein. Es wird nicht mehr ein Leben sein, hin und her getrieben von jedem Winterlehre, einmal so und einmal so und vielleicht ganz anders oder stimmt es doch nicht. Ziele vor Augen, nicht gleich am nächsten Tag das Ziel, das du dir gestern gesetzt hast, wieder verwerfen, weil es noch nicht funktioniert hat, sondern ein befestigtes Herz hält es fest, bis es dort ist, bis das Ziel erreicht ist, bis das Gebet, die Erhörung da ist, es hält es fest. Ein befestigtes Herz hat Ruhe und Frieden. Es lässt sich nicht sofort aus der Ruhe bringen, aus der Fassung bringen, wenn die Dinge nicht gerade so angenehm sind. Ja, es reagiert nicht fleischlich, es reagiert geistlich. Und es behält seine Fröhlichkeit. Auch dann, wenn es nicht so fröhlich abgeht. Das Herz behält seine Fröhlichkeit, weil diese Erlösung Realität geworden ist, weil die Verdammnis nicht mehr da ist. Das befestigte Herz ist offen für Gottes Wort und für seine Führung. Es lässt sich einfach vom Geist Gottes lenken. Es lässt sich vom Geist Gottes ein Wort einpflanzen. Ja? Ein befestigtes Herz widersteht dem Teufel. Ganz einfach, nein, danke, in bestimmten Sachen. Und ein befestigtes Herz liebt Gott und die Menschen zu jeder Zeit. Zu jeder Zeit. Wenn wir wieder das Gegenteil nehmen, ist ein starres Herz. Es sagt, das haben wir immer schon so gemacht und dabei bleibt es. Da gibt es keine Veränderung. Und wenn es vor 30 Jahren schon so war, dann machen wir es halt immer noch so. Die Liturgie zum Beispiel oder auch praktische Dinge des Alltags. Und wenn dann irgendjemand mit was Neuem kommt, dann wird er erst einmal so richtig niedergemacht, weil das ja sowieso nichts ist. Und das ist eigentlich ein starres Herz. Kommt nicht auf die Idee, dass vielleicht was Neues einmal was Besseres sein könnte. Prüft es nicht einmal. So haben wir es gemacht und so bleibt es. Ja, es ist eigentlich richtig einbetoniert. Keinerlei Veränderung. Festgefahrene Meinungen. Die eigene Meinung ist die richtige. Basta. Und wenn tausendmal was anderes richtig ist, wird es abgestritten. Es besteht einfach hartnäckig darauf, was war, was ist und bleibt. Und da ist eine Führung durch den Geist eigentlich fast unmöglich. Wie will der Heilige Geist so jemanden leiten und führen, der sowieso alles weiß, wie es richtig ist und so ist immer schon gewesen. Ja, Gott weiß viel mehr und er kommt mal mit etwas Neuem und was Besserem und die Christen sagen, nein, partout nicht, haben wir immer schon so gemacht. Der vor 30 Jahren hat das eingeführt, der hat unsere Organisation gegründet, der hat das so gesagt und da bleibt es dabei. Letztendlich ist aber Gott und nicht der Gründer. Ja, und dann haben wir wieder in einer Religion und in einem festgefahrenen Organisationsstruktur. Gibt es auch keine Offenbarungen. Der Heilige Geist wird irgendwann sagen, du bist selber gescheit so ungefähr, was soll ich da noch? Dann mach's doch einfach so. wie du meinst. Da gibt es keine Offenbarung, geht auch gar nicht, weil es einfach Offenbarungen im Herzen passieren müssen, aus dem Geist heraus. Dann geht nichts anderes. Gleichzeitig ist so ein starres Herz voller Sorgen, Ängste und natürlich voller Unglauben. Automatisch, das kann gar nicht anders sein. Und ganz schlimm, voller Gesetzlichkeit. Wenn jemand mal was anderes macht, dann packt man. Wie kann er es wagen, was anders zu machen? Das gehört sich nicht. Das haben wir noch nie so gemacht. In der Kirche spielt der Orgel. Und sonst nichts. Das haben wir früher mal das Thema gehabt. Nicht einmal Flöten hat spielen dürfen. So starr kann ein Herz sein. Unwahrscheinlich. Und es müsste nicht so sein, wenn diese Herzen von der Wahrheit durchdrungen sind, von dieser Liebe Gottes, dann ist es offen dafür, was der Geist vorhat. Das heißt nicht, dass es für jeden Schrott offen ist und für die Dinge, die nicht gut sind. Absolut nicht. Aber für das, was aus Gott ist, was Gottes Geist tun will, offen und gleichzeitig auch gehorsam das zu tun. Ja. Und es gibt da einen Vers in der Bibel, der wird oft einmal zitiert, vor allem nur ein Teil von dem Vers. Da heißt es nämlich, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Ja, wunderbar, die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen, also passt das alles. Da müssen wir sich einfach mal die Frage stellen, ist es wirklich passiert oder steht es bloß da? Ist es bei mir schon passiert? Dann kommen wir wieder dorthin, wo ich vorher schon gesagt habe, wenn das passiert ist, dass diese Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen, unser Herz durchdrungen hat, dann sind wir wieder diejenigen, die einfach lieben. Und nicht, weil sie lieben müssen, weil Gott will, dass wir lieben und jetzt müssen wir lieben. Oh, und es ist so hart zu lieben. Eigentlich könnte ich den Kragen umdrehen und dann soll ich nur lieben. Ja, furchtbar. Wenn aber die Liebe Gottes tatsächlich unser Herz erfüllt hat, ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, dann liebt man automatisch, weil man einfach so ist. Nicht, weil man so sein muss, sondern weil man so ist. Dann liebt man das, wie der Paulus schreibt, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Ja, und wenn man so ist, dann ist man einfach so. Und wenn man nicht so ist, dann kann man nicht einfach, ich muss aber jetzt so werden. Das geht einfach nicht. Es geht nur über diese Schiene, dass tatsächlich wahrhaftig die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen wird. Dann bist du so. Und dann macht es dir noch Spaß auch, langmütig zu sein. Was so nicht so spaßig ist. Man rechnet Böses nicht zu. Dann bist du einfach so. Naja, dann interessiert dich das nicht mehr so stark. Also müssen wir den Hebel dort ansetzen, dass tatsächlich die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen wird oder ausgegossen ist. Nicht bloß, weil es jetzt da Paulus geschrieben hat. Ja, er schreibt ja von den Leuten oder von ihm vielleicht, weil es bei ihm passiert ist. Er wusste genau, Mensch, das ist jetzt passiert, ich bin jetzt so, ich kann ja gar nicht mehr anders. Dann wird es einfacher. Und Religion sagt immer, du musst. Ja, die Bibel sagt aber, du musst so sein und du musst ja schließlich. Ne? Und da ist immer hart. Entweder du bemühst dich eine Zeit oder du gehst nicht mehr hin, weil das nervt, wenn du da irgendwie was sein solltest, was du ja nicht bist. Und wenn du aber so wirst von innen heraus, dann bist du so, ohne dass irgendjemand irgendwo dich dahingehend drückt. Das ist Gottes Werk. Es ist das Geheimnis des Evangeliums. Der Geist macht lebendig. Der Buchstabe, der tötet es. Also wenn wir das einmal so gedanklich weiter spinnen, wenn jetzt immer mehr Leute so werden, dann ist fast der Himmel auf Erden. War ja schon schön, wenn alle Christen einmal so werden, ne? Und wie anziehend für diejenigen, die nicht Christen sind. Aber auch für viele abstoßend. Mit Sicherheit wird es auch geben, dass es abstoßend ist. Ja, wie eben der Geruch ist, angenehm oder unangenehm. Aber dann werden sich das einfach mehr scheiden, Licht und Finsternis. Aber so funktioniert es. Dann sehen wir wieder, wie wichtig der Heilige Geist ist. Denn er tut ja das Werk. Und wie wichtig, dass es ist, in neuen Sprachen zu beten. Denn das ist es, was unseren Geist aufbaut und aufwühlt und lebendig macht. Und letztendlich passiert es ja aus dem Geist heraus. Jetzt wenn der Geist schon am Hungertuch ist, wie soll das ganze Herz dann noch erfüllt werden? Und das Wort. Das gute alte Wort. Die Bibel sagt, dass Gottes Wort in euch, den Glaubenden, auch wirkt. Es ist lebendig und es wirkt, es tut was. Ja, dieses Wort hat geistliche Kraft und Substanz, es bewirkt einfach was und es bewirkt immer das, was es sagt. Vielleicht merkst du es manchmal, wenn du in der Bibel liest, dass irgendwo innen der Motor wieder anspringt. So. Eine kleine innere Erweckung. Genau das ist, was Gottes Wort tut. Es fängt erst einmal an, den Geist aufzurütteln, lebendig zu machen. Und dieser Geist sprudelt, die Quelle sprudelt, sie sprudelt lebendiges Wasser hinein in unsere Herzen. Es gibt eine persönliche Erweckung. Ja, dann werden wir nicht Erweckung sehen bei den Ungläubigen draußen, wenn wir nicht einmal selber diese Erweckung voll und ganz. Ja, da geht's schon los. Dann kann das aus dem Geist durch unser Herz heraus, es kann fließen, es gibt einfach schon einen neuen Schwung. Ja, dieses Wort arbeitet an uns und durch uns. Es segnet uns, es teilt das Erbe aus und mit uns segnet es wieder andere. Ja, es bringt Licht hinein, wo Finsternis war. Lassen wir dieses Wort tief in unser Herz hinein. Gehen wir mit dem offenen Herzen dran. Was sagt es uns? Was bedeutet es? Wir studieren es, wir meditieren, wir hören das Wort, wir schenken ihm einfach Glauben. Wir entscheiden uns dafür. Denn es ist das Wort, das in uns wirkt und es wird bestätigt durch den Geist. Es werden immer diese zwei Dinge zusammengehören. Ja, wenn eine Erweckungsbewegung stark auf dem Geist ist und wenig auf dem Wort, wird es keinen Bestand haben. Es wird abdriften in Irrtum. Umgekehrt, wenn es wenig Geist ist und sehr viel Wort, wird es hart und gesetzlich. Erstarrt letztendlich, haben wir wieder beide starren Herzen. Das haben wir schon vor 10 Jahren so gemacht, dabei bleibt es. Das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache, denn das Wort hätte noch viel mehr zu geben. Und man kommt nicht dorthin, weil da schon eine Starre eingetreten ist. Man kann sich in unserem Herzen das Wort mit dem Glauben verbinden und das ist geistliche Power und Kraft. Weil Raum geschaffen wurde im Herzen eines Menschen. Dieses Herz, wir haben es letztes Mal schon gesagt, ist der Speicher für Gottes Wort und für die persönlichen Verheißungen. Und zur richtigen Zeit und zur richtigen Situation wird der Geist diese Verheißungen oder dieses Wort emporbringen und du wirst genau wissen, ha, so steht es geschrieben. Aber Gott sagt so und du Teufel, du gehst wieder, weil das stimmt nicht, was du sagst. Denn wir sollen nicht mehr unmündig sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Eben, das sind Listen, das sind Dinge, die sind nicht vordergründig so schnell zu erkennen, dass das jetzt das Falsche ist. Hört sich auch gut an, versprechen auch Heilung und. Tut recht schön, kostet da gar nicht viel. Und trotzdem ist es total daneben. Listig ersonnen Irrtum. Betrügerei der Menschen. Ja. Es ist halt so. Und wir sollen nicht mehr sein, unmündig, dumm letztendlich. Ein Unmündiger ist ein Dummer, ein Unwissender, ein Leichtgläubiger. Wir sollen genau wissen, was wahr ist und was falsch ist. Und das können wir lernen und das können wir wissen. Und es soll Wissen sein in unserem inneren Menschen, in unserem Herzen, das richtige Wort, die richtige Lehre zu jeder Zeit parat. Jederzeit abrufbar durch den Heiligen Geist. Der ist sozusagen der Lagerverwalter in dir, der das richtige Wort aus dem richtigen Regal zur richtigen Zeit holt. Wenn es drin ist, natürlich. Wenn das Regal leer ist, kann er auch nichts rausholen. Und dann gibt es aber noch die Möglichkeit, dass er selber spricht. Aber wichtiger ist, dass das Wort im Regal ist. Gut, darum sollen wir unser Herz bewahren, nicht, dass im Regal andere Dinge sortiert sind. Lügen, listiger Irrtum, dann kommt das plötzlich hervor. Ist plötzlich ein anderer der Lagerverwalter. Und es soll ja nicht so sein. Denn Jesus will unser ganzes Herz. Voll und ganz. Ja, dann funktioniert auch diese persönliche Beziehung zwischen dir und ihm. Dann bist du nicht bloß einfach einer, der irgendeiner Gemeinde oder christlichen Organisation angehört, dort die Stühle wärmt und meint, da bin ich jetzt so richtig und weil ich da dabei bin, dann passt es schon und hat nicht einmal selber diese innige Beziehung mit dem Herrn. Das Gute ist an der Sache, jeder ist selber gefordert letztendlich. Ja, wenn wir jetzt wieder irgendeine Gemeinde gründen mit irgendeinem Namen und irgendeiner Sache, dann könnte man wieder sagen, ja, wir gehören hier und da dazu. Und das ist in Ordnung, das ist eine gute Gemeinde und da passt es und da setze ich mich hin und da höre ich zu und das war's. Und das ist aber eigentlich gar nicht das, was Jesus den Auftrag gegeben hat. Er sagt, geht in alle Welt, lehrt, tauft und lehrt, sie das zu bewahren, was ich gesagt habe. Und das soll man tun. Dann warum soll man das lehren, warum sollen die Leute das bewahren? Ja, damit sie es leben können. Das ist ja der Sinn und Zweck der ganzen Sache. Darum wird ja das Wort gelehrt, damit die Leute das nehmen können und in der Praxis leben können. Ja, nicht, dass sie zu Hause einen Stapel haben mit Kassetten und CD, da habe ich es jetzt. Ist ja gut, wenn es da drauf ist, aber abgespeichert muss letztendlich in unserem Herzen werden. Nur dort hat es Kraft, nur dort hat es Leben. In einem Buch, auf einer Kassette ist es gut, wenn man es hat, man kann es wieder mal anhören, es wird aufgefrischt. Die Bibel ist auch super, wenn man es hat, man kann einmal drin lesen, aber es genügt nicht, eine Bibel zu besitzen, im Regal stehen zu haben. Das muss innen drin leben. Dort muss die Wurzel sein, dort muss die Wahrheit sein und dann wird es alles hervorbringen. Gut. Das Herz des Menschen befestigt. Fang an und nicht bloß einmal den Herrn zu bitten, das zu tun, was er vorhat mit deinem Geist, mit deiner Seele, mit deinem Körper, mit deinem ganzen Herzen. Schließlich bei der Lebensübergabe sagt man ja, Jesus, ich gebe dir mein Herz, ich gebe dir mein Leben. Das kann man immer wieder tun, Herr, ich befehle dir mein Herz, forme du es, reinige du es, erfülle es mit dem Heiligen Geist, mit deiner Liebe, mit all diesen Dingen. Mach was draus, machst du. Ich selber vermag es nicht. Das ist mir ganz ehrlich gesagt. Ich kann es nicht und es geht auch nicht. Du kannst zwar oben drüber, ja, da sagt er zu den Schriftgelehrten am Pharisäer, übertünchte Gräber. Außen hui und innen pui. Auf Bayerisch. Genau das ist der Ausdruck. Ein Grab, oben schön geschmückt und unten faule Gebeine letztendlich. Übertünchte Gräber. Schön weiß gestrichen, wie es damals war. Und unten drunter fault alles. Ja, weil der Tod drin ist. Das hat Jesus hergenommen als Bild dafür. Aber wir haben Leben da drin. durch die Wiedergeburt ist Leben hineingekommen. Und dieses Leben soll unser Herz durchdringen, diese Quelle, die da entspringt aus unserem Herzen, aus unserem Geist, soll alles durchdringen. Die Liebe Gottes soll alles durchdringen. So werden wir verändert in sein Bild. Das ist Gottes Plan, dass wir verändert werden in sein Ebenbild, Stück für Stück, Stück für Stück und Zug um Zug. Gut, ich höre so einfach auf, es war viel, es ist vielleicht sinnvoll, dass man sich solche Dinge in Abständen wieder anhört, weil es ja bekanntlich so ist, man hört was, man macht es ein bisschen, dann kommt was anderes, das ist wieder wichtiger dann, dann vergisst man das wieder und dann ist es wieder vergessen und dann ist es wieder verschüttet. Und so ist es wichtig, das immer wieder mal anzuhören und immer wieder dieses Gebet, ja, dass er es tun muss. Paulus schreibt da, ich bete, dass er die Augen des Herzens erleuchte. Man, letztendlich ist es unterm Strich dasselbe. Licht oder ob es Licht ist es oder Blut oder das Herz muss einfach erfüllt sein von ihm und erkennen und dann passt. Und dann wird ganz was Neues hervorkommen. Amen.